Herzlich willkommen zum facettenreichen Podcast Das Herz einer Frau. Kommunikation, Emotionen und Temperamente. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Das Herz einer Frau. Mein Name ist Kim Jasmin und wir befinden uns jetzt schon, ich glaube es ist Woche 8, vielleicht schon Woche 10, wenn man immer diesen 2-Wochen-Takt mit reinnimmt. Jedenfalls freue ich mich riesig heute, euch meinen Gast, meine Gastin vorstellen zu dürfen. Ich weiß gar nicht, wie gendert man das eigentlich? Naja, jedenfalls geht es aber, bevor ich euch diesen Gast vorstelle, um etwas ganz anderes und zwar meine Yoga-Reise. Ich werde im Oktober aufbrechen in die Weiten, in den Süden Frankreichs zum Center Chezen. Das ist wunderbar schön oben auf einem Berg gelegen in der Nähe von Toulouse. Von oben gibt es so eine Yoga-Plattform, wo man so in die endlosen Weiten reinschauen kann. Wir wohnen in einem alten Bauernhaus, ist allerdings alles komplett renoviert aus Holz, so alter Backstein. Der Boden ist so mit feinen weißen Kieseln ausgelegt. Ja, und worum geht es natürlich? Wir werden Yoga praktizieren. Es gibt die Möglichkeit, wandern zu gehen, Städte wie Toulouse, Bordeaux zu besuchen. Außerdem haben wir einen Koch mit an Bord, der in der Sternegastronomie gelernt hat. Der wird uns fein bekochen, was auch ganz wichtig ist. Das heißt, du hast die Möglichkeit, dir zu begegnen auf ganz unterschiedlichen Ebenen, körperlich. Entweder natürlich in der Yoga-Praxis oder auch beim Essen oder einfach beim Zusammensein mit Menschen, die ähnliche Interessen haben wie du. Die Reise findet vom 5. bis zum 12. Oktober statt. Du kannst mehr darüber erfahren unter www.yogamitkim.de. Und wie gesagt, es gibt noch freie Plätze und ja, ich freue mich, wenn ihr mit an Bord seid. Ist auch was für die Männer, also ihr könnt gerne auch eure Partner mitbringen, auf jeden Fall. Genau, und jetzt geht es zu meinem nächsten Gast. Es ist Anna Böttcher. Anna Böttcher ist Schauspielerin, bekannt durch das deutsche Fernsehen, aber auch Bühnenschauspiel und sie war auch schon im Kino zu sehen. Eine wirklich unglaublich tolle Frau. Wir haben so viel gelacht und ich muss sagen, für diejenigen, die sich schon immer mal interessiert haben, was ist eigentlich hinter den Kulissen los? Was lernt man bei einer Schauspielausbildung? Was passiert, wenn ich in eine ganz besondere Rolle schlüpfe, die sehr herausfordernd ist? Und wie bereitet sich darauf auch eine Schauspielerin vor? Und natürlich, wie kombiniert eine Schauspielerin Beruf und auch Kind? All das und noch vieles, vieles mehr werdet ihr in diesem Interview erfahren. In diesem Sinne, ganz, ganz viel Spaß! Herzlich willkommen beim Podcast Das Herz einer Frau. Mein Name ist Kim Jasmin und ich sitze heute hier mit Anna Böttcher. Viele kennen dich aus dem deutschen Fernsehen und du hast tatsächlich auch schon den Traum gehabt, Schauspielerin zu werden, als du sehr, sehr klein warst. Erstmal herzlich willkommen, Anna. Schön, dass es geklappt hat.
Hallo Kim. Es freut mich auch sehr, dein Gast zu sein.
Ach, schön. Wir sind bei dir im Wohnzimmer. Also ja. Du bist sozusagen doppelt irgendwie auch dein Gast. Genau. Ich würde damit direkt auch einsteigen mit dieser Frage: Wie bist du dazu gekommen, Schauspielerin zu werden?
Also, das ging los. Also, ich bin eine Waldorfschülerin. Okay. Und in der Waldorfschule macht man in der 8. und in der 12. Klasse ein großes Klassenspiel. Also, die ganze Klasse erarbeitet ein Theaterstück. Und ja, ist fantastisch. Und dafür hat man dann wirklich 4 Monate in dem Schuljahr Zeit. Das ist echt der Wahnsinn. Und eigentlich, da war das erste Mal, also da war 8. Klasse, ist man so 13, ne? 14. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, dass das voll mein Ding ist. Und dass mir das so einen Spaß macht, dass ich die Zeit vergesse, dass ich alles vergesse und dass ich da drin gut bin.
Warum? Also was war das neben dem? Ich meine, klar, das ist so ein bisschen, hat ja auch was, dieses, du vergisst Zeit, Raum, du bist einfach da, du bist präsent. Aber was ist das, was dich so am Schauspiel juckt, was dich fasziniert hat?
Okay.
Als du klein warst.
Also als ich klein war, was mich da gejuckt hat. Ja, ich glaube tatsächlich, also das Schönste war die Aufmerksamkeit, die man da auf einmal hat. Ne? Dass irgendwie alle gucken, alle über einen lachen, dass man das so steuern kann. Also ich weiß noch genau dieses Gefühl, dass man auf einmal merkt, ey, jetzt guck. Ein ganzer Saal von 500 Eltern oder was, Elternschafter auf mich und ich kann die zum Lachen bringen. Das fand ich fantastisch. Das fand ich super. Und es kam auch noch hinzu, dass ich wirklich gemerkt habe, ich war in der Schule nicht so irre eine Leuchte. Dass ich auf einmal...
Es gibt auch viel Quatsch, den man da lernt.
Ja. Wirklich davon. Dass ich so gemerkt habe, ich habe etwas, was ich kann. Und es ist natürlich auch ein bisschen die Eigenheit der Waldorfschule, dass die auch sehr dann das Support, das Unterstützen, worin, also ne, die gehen ja sehr auf das Individuum ein und dass sie dann auch sehr, also dass man sich dann diesen Raum auch nehmen darf. Ne? Also wenn du gut bist im Theater, dann ist das gut. Und dann ist es genauso gut, wie wenn man gut in Mathe ist oder so. Ne?
Ich würde gerne, glaube ich, einen Moment, bevor wir wieder zum Schauspiel den Bogen spinnen, darauf eingehen, du hast ja auch deinen Sohn auf die Waldorfschule geschickt. Das heißt, du glaubst doch an das Konzept Waldorfschule. Was ist das, was zum einen vielleicht für diejenigen, die da draußen die Waldorfschule nicht kennen, und vielleicht ist die eigene Tochter, der eigene Sohn kurz davor eingeschult zu werden, was ist das, was wirklich die Waldorfschule unterscheidet? Und wo würdest du sagen, mal unabhängig vom Schauspiel, hat es dich gefördert, heute auch so erfolgreich zu sein?
Was wirklich das Tolle ist an der Waldorfschule, was ich mir so auch für mein Kind gewünscht habe, ist, dass dir wird da nicht das Wissen eingetrichtert. Also du kannst dich so in deinem Tempo entfalten. Kann natürlich dann vorkommen, dass Kinder in der 5. Klasse noch nicht lesen können, weil die einfach noch nicht lesen wollen.
Ja.
Ne? Und das regt natürlich viele Eltern dann auch sehr auf und so. Aber ich finde dieses Prinzip, so am Gras zu ziehen, damit es schneller wächst, ist ja Quatsch. Mhm. Es wächst so schnell, wie es wächst. Ist es auch mit den Kindern. Ne? Also ich glaube einfach nicht an dieses Reingestopfe von Wissen. Ich glaube, wenn die Kinder die Möglichkeit, den Raum haben, sich zu entfalten, finden sie das, wofür sie brennen. Und ich meine, dafür sollte die Schule ja da sein, diese Zeit, damit man herausfindet, was will ich denn im Leben eigentlich?
Ne? Wofür
bin ich gut? Die machen ja auch, also es ist ja jetzt das Gesamtschulkonzept quasi, also sie machen noch 13 Jahre und empfehlen auch mit 7 erst in die Schule zu kommen. Das heißt, die sind jetzt also wirklich sehr viel später als die anderen, was jetzt, by the way, meinen Sohn etwas nervt, ne? Weil die sind jetzt alle 17 und alle sind fertig mit der Schule, nur die Waldorfschule, die müssen noch 3 Jahre so, ne?
Ja.
Aber ich glaube, dieser Raum und diese Zeit... Gib denen auch Raum dazu, sich mal zu langweilen oder einfach nur rumzuhängen. Was, glaube ich, total wichtig ist, um dann wieder zu merken, ey, das nervt total.
Ich will was tun.
Genau,
ja, stimmt.
Ich will was tun. Und auch aus der Langeweile entstehen ja meist, wird man ja wieder kreativ.
Mhm.
Ne? Also wenn du das nicht hast, dann hast du gar keinen Raum für Ideen und für, ne?
Würdest du sagen, dass die Menschen sich generell zu wenig langweilen? Zu wenig rumhängen?
Also ich glaube, ganz ehrlich, also mit diesem Schulkonzept 12 Jahre und alles muss hyper und noch Klassen überspringen und laufen. Ich glaube, dass die Kinder da in so einem Hamsterrad sind, dass sie manche Fähigkeiten der Menschwerdung absolut auf der Strecke bleiben, ja. Daran glaube ich ganz fest. Also sei es soziale Kompetenz oder menschliches Beisammensein oder kreativ zu sein. Die werden eigentlich für eine Gesellschaft, und das ist so paradox, weil unsere Gesellschaft wird ja älter und älter. Ich meine, in unserer Generation ist es wahrscheinlich, werden wir alle 100. Ne?
Ja, und wir werden wahrscheinlich 120.
Und dann ist das so absurd, dass die Kinder irgendwie mit 16 fertig sein sollen mit der Schule. Und wenn die so ein langes Leben vor sich haben.
Total.
Also total schwachsinnig.
Und du warst dann, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, mit 19 fertig?
Nee, echt erst mit 20.
Okay.
Echt erst mit 20.
Und dann war so dieser Moment wahrscheinlich jetzt.
Jetzt geht's los.
Hast du dich da vorher, also dir war das klar, du gehst da ab.
Mir war das klar, ich mache Schauspielschule. Dann natürlich Monologe vorbereiten, ne? Dann hat man sich irgendjemanden gesucht, dem man das mal vorsprechen kann. Dann habe ich in sämtlichen Wohnzimmer von Freunden meiner Eltern meine Rollen vorgespielt. Und dann, dann ging es los. Dann, also damals, es war echt noch die Mauer zu. Also Es gab noch nicht die Ostschule. Ja. Also damals gab es für uns, war Österreich, Schweiz und Deutschland. Es waren insgesamt 9 staatliche Schulen. Und dann war das so, das hat sich jetzt auch geändert, im Herbst ging das alles immer los. Mhm. In Österreich.
Okay.
Und dann sind wir
das
nach Wien.
Ja, weil man dann fertig ist.
Genau, Wien, Graz. Genau, und in Graz wurde ich dann genommen.
Und was für diejenigen, die vielleicht da überhaupt keinen Bezug zu haben und die auch nicht das Buch gelesen haben von, wie heißt der, Benedikt Walz? Der hat es wunderschön beschrieben, was so alles in der Schauspielausbildung passieren kann.
Ah ja.
Was lernt man bei einer Schauspielausbildung?
Also, bei der Schauspielausbildung lernt man sein Instrument, also das Instrument des Schauspielers ist ja sein Körper, seine Stimme, sein Selbst. Also ich bin mein Instrument. Und eigentlich ist die Schauspielschulzeit die Zeit, wo quasi, also wenn man sich das jetzt so anguckt, mein Körper ist dann quasi, ich nehme immer das Bild, wir sind eigentlich wie ein Gewehrlauf. Und dieser Gewehrlauf, also unser Körper, unser Sein, muss einmal durchgeputzt werden, damit die Kugel, die wir dann da durchschießen, gut rausfliegen kann.
Okay.
Und treffen kann. Genau, genau. Das heißt, also das erste Jahr Schauspielschule, da geht es sehr an die Substanz. Also da wird irre viel improvisiert. Also so Situationen, ne? Da geht es viel um jemanden etwas geben und wieder was annehmen von jemand anderen. Und da geht es dann sehr, wo sind meine Blockaden? Warum kann ich meine Gefühle nicht wirklich zeigen? Ding, dong, dang. Und da geht man sehr in sich hinein. Mhm. So. Also so ein bisschen wie so eine Psychotherapie.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Also ich fand es krass. Und dann,
Du bist ja auch noch sehr jung gewesen. Also ich meine, die meisten, die an eine staatliche Schule wollen, müssen auch das Alte haben. Und dann bist du dir selber konfrontiert.
Ja, genau. Also ich glaube, ab 25 ist Schluss, nicht? Mhm. Ich glaube, da darf man gar nicht mehr auf eine Schauspielschule, ne? Mhm. Ja, also man ist sehr jung, da wird man erstmal damit konfrontiert. Aber, und da ist es dann eben, also wenn nach dem ersten Jahr steigen, eigentlich in jedem Jahr dann noch mal ein paar aus. Mhm. Weil die dann einfach merken, das nicht aushalten oder Ding. Aber wenn man das aushält und dann merkt, okay, jetzt weiß ich irgendwie um meine Boykottprogramme, um mein, wo es hängt, wo es zackt, jetzt schiebe ich das mal beiseite oder benutze das auch, ne? Dann ist man auf einem guten Weg, da weiterzugehen.
Gab es bei dir so einen Moment, wo du zwischenzeitlich gedacht hast, so, nee, ich kann da nicht weitermachen?
Nee.
Nie?
Nie, nein. Wow. Nee. Und dann noch zur Schauspielschule, dann machst du irre viel Körperarbeit, ne? Weil der Körper schön durchlässig sein muss. Dann machst du Stimme, ne? Viel Stimme, Sprache, Singen. Dann hast du sowas wie Bühnenfechten, Stockkampf, ne? Das immer wieder dieses Geben, Nehmen, ne? Der eine gibt dir was, du reagierst, ne? Dass man das trainiert, man dann auch wirklich so körperlich außerdem die Jungs brauchen oft Bühnenkampf, ja leider als Frau nicht so wahnsinnig viel, sei denn...
Aber Reiten, hattest du das auch?
Was?
Reiten?
Nee, Reiten nicht. Mm-mm.
Es gibt ja so ein paar Schauspielschulen, die tatsächlich noch Reiten mit dabei
haben. Ehrlich?
Ja.
Oh, wie geil.
Finde ich auch toll.
Das wusste ich gar nicht.
Also gerade in Amerika ist das wohl so. Mm-hmm. Weil einfach das Reiten ja auch etwas ist, was häufig, zumindest in Filmen, die in gewissen Zeiten spielen, einfach erfordert ist. Ja. Und dann kannst du dich nicht einfach so auf ein Pferd draufsetzen.
Na und, was du mir erzählt hast, dass das Pferd dich total lesen kann, ne?
Das ist total.
Also, und dass du das führen musst. Und das ist ja auch etwas, was du als Schauspieler absolut können musst. Ne? Du musst ja, wenn du eine große Rolle hast, musst du das ganze Ding ja wuppen. Mhm. Ne? Da musst du ja durch dieses Stück tragen, ne? Mhm. Oder durch einen Film oder so.
Ja, absolut. Ja, also wie gesagt, das stimmt, darüber hatten wir es ja auch letzte Woche, diese ganze Pferdegeschichte und letzten Endes ja auch in dem Moment, wo ich auch zum Beispiel mal nichts von meinem Spielpartner bekomme, trotzdem, darüber haben wir ja auch sehr viel geschrieben, trotzdem zu reagieren, obwohl vielleicht einfach nichts da ist. Also mit nichts irgendwie zu spielen.
Mit nichts was zu machen.
Genau, mit nichts was zu machen. Ja. Dann der andere dann irgendwie. Genau, Du spielst ja also zum Teil sehr, also Figuren in sehr extremen Situationen. Also da ist dann die eine, die irgendwie in der Psychiatrie ist und sich so ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen verwirrt ist. Oder tatsächlich halt auch jemand, der einfach mal umfällt und also so einen richtigen Schock, so einen Schockzustand bekommt.
Ja.
Also
dieses, ja, da bin ich dieses, so ein Medium, ne?
Genau,
in dem Weinberg.
Genau,
ne? Ja.
Das ist Wahnsinn. Und was ist das, was dich an diesen extremen Rollen fasziniert?
Also ganz ehrlich, Kim, es ist so, also mich faszinieren die, aber ich suche es mir jetzt ja eigentlich nicht aus.
Ja, ne?
ich bekomme ja diese Rollen, ne? Ja. Und was mich total freut, ne? Ja. Weil es natürlich echt immer eine große Herausforderung ist. Also ich glaube, warum ich gerne für diese extremen Rollen genommen werde, ist, weil ich nicht so eine Angst habe, so eine Grenze zu überschreiten. Mhm. Ich glaube, genau, das hat mal ein ganz toller Agent zu mir gesagt, der leider schon verstorben ist, aber der hat mal zu mir gesagt, Mann, Anna, du traust dich was. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, wofür ich, glaube ich, auch so stehe oder so.
Wie genau. Bereitest du dich zum Beispiel auf sowas vor, wenn du jetzt ein Medium bist? Unterhältst du dich mit Menschen, die auch mal oder in irgendeiner Form medial unterwegs sind? Also was ist so, ja, auch wieder für die Frauen da draußen, die sich fragen, also ja, wie macht das eigentlich so jemand? Ja, die weiß jetzt, sie hat die und die Rolle und da gibt es ja eine ganz große Vorarbeit, bevor man sich dann da hinstellt und anfängt zu spielen.
Genau, also einerseits, ne, guckst du, kenne ich Menschen, die irgendjemanden kennen, die ein Medium kennen. Ne?
Ja.
Und zufällig habe ich da tatsächlich eine Freundin, die ein Medium ist. Mhm. Also die habe ich dann total interviewt für das. Und dann habe ich mir auch Filme angeguckt, wo andere Kollegen so etwas spielen. Ne? Das ist auch manchmal gut für die Recherche, wo man so guckt. Da habe ich mir angeguckt, wenn die Gondeln Trauer tragen. Ich weiß nicht, kennst du den Film?
Ich nicht. Ich habe auch
da kommen zwei so,
ja,
aber so, wenn die Gondeln Trauer tragen, ist auch so, ja, ist wirklich ein echter Horrorfilm. Aber da kommen eben zwei so alte Frauen vor, wo eben auch eine so ein Medium ist. Und die habe ich ganz gut studiert auch. Die, also jetzt nicht, dass man das nachspielt oder so, sondern was hat die da rausgearbeitet, ne, die Kollegin? Und dass man dann so ein bisschen guckt, was worauf kommt es da an.
Und wie machst du das, also dass du, wenn du fertig bist mit dem Spielen, da auch wieder rauskommst? Also gab es zum Beispiel auch mal Momente, wo du drauf hängen geblieben bist, in Anführungszeichen, beziehungsweise gibt es ein Ritual, was du hast, dass du sagst, ich schüttel das jetzt alles ab? Und gerade wenn du auch über längere Zeit diese Rolle spielst.
Also manchmal passiert es tatsächlich, dass, also die Art der Rolle, also ich habe mal eine gespielt, die so eine Stalkerin war. Eine Stalkerin, die sich total auflöst, also die sich nachher sogar umbringt für den sie stalkt, ja.
Mhm.
Und das heißt, ich war ein sehr ein Mensch mit sehr wenig Selbstbewusstsein, sehr needy, so, ne, also sehr
brauchen, so
brauchen, genau. Und das hat sich dann echt übertragen auf mein Gefühl, wie ich am Set unter den Kollegen wahrgenommen wurde.
Mhm.
Weißt du, also ich habe mich auf einmal selber so gefühlt und total außen gefühlt und habe mich nichts mehr getraut. Und ey, das war wirklich schlimm. Also, diese Rolle musste ich richtig, wie du sagst, so richtig abstreifen und sagen, so, du bleibst jetzt, du bist vorbei, du bleibst jetzt in dieser Schachtel und jetzt ist vorbei.
Ich finde, da merkt man auch bei solchen Rollen psychologisch, was eigentlich auch wiederum körperlich geht. Da hast du ja wahrscheinlich sehr viel auch über den Körper gemacht, um da dich so ranzutasten an die Rolle. Was eigentlich mit uns passiert, wenn wir uns mit gewissen Gedanken füttern, wenn wir eine gewisse Körperhaltung einnehmen, wenn wir beginnen, uns nicht mehr unseren Raum zu nehmen, sondern uns sozusagen auch noch klein zu machen und unser Licht unter den Scheffel
stellen.
Genau, richtig. Ja.
Genau.
Und was das dann auch mit uns macht plötzlich, dass vielleicht das Außen denkt, wow, normalerweise ist sie doch eigentlich so ein selbstbewusster Charakter und plötzlich verändert sich da alles. Ja. Sehr, sehr spannend. Man kann es ja dann auch andersrum einsetzen.
Absolut, absolut.
Schön. Genau. Gibt es denn vielleicht auch etwas, was du persönlich für dich in deinem Leben von einer Rolle gelernt hast?
Ja, die Frage finde ich super. Ja, und zwar habe ich, das war gerade jüngst, habe ich im Theater eine ganz tolle Rolle gespielt. Das Stück heißt Jacke wie Hose. Und das ist eine Frau, die aus wirtschaftlichen Gründen, also es ist, spielt in den 30er Jahren, aus wirtschaftlichen Gründen, ihr Mann stirbt an Krebs und sie, der ist Kranfahrer, und sie übernimmt aus wirtschaftlichen Gründen seine Rolle, um die Arbeitsstelle zu retten. Also sie schlüpft in die Kleider eines Mannes und wird der Kranfahrer. Und dann bricht der Krieg aus und die kommt nicht mehr aus der Rolle raus. Die muss Mann bleiben. Und weil es jetzt hier auch für unser Thema total spannend. Und im Laufe ihres Weges, also dann begleitet man die, also so ein Stationendrama nennt man das, ne? Also wenn man einen Menschen über das Leben eines Menschen begleitet, also die Station, die er abläuft. Und im Laufe seines Lebens oder ihres Lebens verliebt sich eine Frau in sie. Und sie verliebt sich auch in diese Frau. Aber sie kann es nicht zulassen. Die kann das nicht zulassen, die kann das vor sich, ist 30er Jahr, also sie kann sich diese Liebe nicht zugestehen.
Aber verliebt sie sich in den Mann oder in die Frau? Also die,
sie verliebt sich in die Frau. Sie verliebt sich in die Frau.
Die Frau verliebt sich ja in
den Mann.
Als Mann. Genau.
Genau. Aber ja das, die Frau hat, also ne, ich könnte ja quasi, also bleibt ein bisschen offen, ob die durchschaut, dass die auch eine Frau ist. Auf jeden Fall. Meine Figur kann sich das nicht zugestehen und reißt sich die aus dem Herzen. Und das ist irgendwie, oh, das war, also das hat mich so mitgenommen. Also das ist so etwas, wo ich gedacht habe, Mann, das, also da, oder da konnte ich so verstehen, wie schrecklich das sein muss, wenn man nicht...
Wenn Liebe nicht möglich ist?
Ja, oder wenn man auch nicht in dem richtigen Körper steckt. Also wenn man ne, dieses Transgender-Thema, ne? Also das konnte ich auf einmal, das habe ich wirklich richtig physisch gespürt. Wie das sein muss. Also wie schrecklich, was für eine Qual.
Sie wäre wirklich gerne Mann, also so in allem.
Nein, sie wäre gerne wieder Frau. Das ist das Problem, aber sie kommt halt nicht mehr, sie kommt nicht raus aus der Männerrolle. Das ist so schrecklich.
Ja. Und es ist ja natürlich auch ein Thema, ich meine, damit befasst sich auch die Bundesregierung und so, also dieses ganze Gendering.
Ja.
Wirklich jemand, der halt nicht sich in seinem Körper gefangen fühlt.
Sie und bleibt bis zu ihrem Lebensabend, muss die Mann bleiben.
Und ist wahrscheinlich und alleine,
die
oder?
Ist allein. Ja. Und hat die ewige Sehnsucht, wieder Frau zu sein. Und dann reißt sie sich auch noch diese Liebe aus dem Herzen, wo man denkt, hey, dann mach das doch. Dann lebt doch eine homosexuelle Beziehung.
Richtig, ja.
Und alles wird gut. Aber nein, das kann sie nicht.
Oh, so schrecklich. Oh. Ja. Aber ja, ich kann mir vorstellen, also gerade so in solchen Extremsituationen, wirklich auch wenn man sich dann da körperlich reinfühlt, einfach zu merken, so wow, was da jemand anderes empfinden kann, wenn er oder sie sich wirklich in dieser Situation befindet. Aber vielleicht auch an der Stelle die Frage, was bedeutet denn für dich dann Schauspiel am Ende? Also für dich ganz persönlich, wenn du so über den Begriff nachdenkst. Und
Für mich bedeutet Schauspiel eigentlich in eine andere Seele, in einen anderen Menschen hineinzuschlüpfen oder den an mich zu holen und den ja so für Momente anders zu denken, anders zu fühlen, mich anders zu bewegen. Also das,
schön.
Toll, ne? Das ist ein wahnsinniges Abenteuer.
Wir haben begonnen mit Körperlichkeit und ich möchte das Thema nochmal aufgreifen. Es gibt ja ganz unterschiedliche Schauspieltechniken, mit der ein Schauspieler arbeiten kann, unter anderem auch die von Michael Chekhov, der viel in die Körperlichkeit geht. Und er hat ein Bewegungssystem erfunden. Was ich ganz interessant finde, er hat ja Rudolf Steiner auch getroffen.
Genau, so die gleiche Zeit. Genau, die gleiche, und der Steiner hat unheimlich viele Elemente auch von dem
Von Tschechow. Die haben sich sozusagen gegenseitig befruchtet.
Ja, und es ist ganz interessant, es gibt auch den Bildhauer Barlock, ich weiß nicht, ob er dir was sagt, auch aus dieser Zeit. Und dessen Skulpturen sind auch, also der hat zum, also diese Grundcharaktere, die der, es gibt 6 Grundcharaktere bei dem Tschechow.
Ja, das ist gut, ne? Das
wäre genau, genau, genau so. Genau, wir klären euch mal auf, weil sonst, ja. Genau. Also, passt auf, es gibt 6 Grundcharaktere, die der Tschechow, er sagt, es gibt 6 Grundcharaktere von Menschen. Es ist dann der fliegende Charakter, der fließende Charakter, der Staccato-Charakter, die immer so Pfeile abschießen, dann der Legato, der nie ein Ende findet. Dann,
ich würde so gerne, dass ihr gerade seht, wie sie das beschreibt. Wirklich, das ist so wunderschön. Ja, und da ist genau drinnen. Ja.
Der Formende. Und der Barlock hat diese Extreme als Skulpturen gestaltet. Also wow. Es war sehr in dieser Zeit Thema. Die Menschen in so, nach so Bewegungs... Also eine Energie... Arbeit oder was ist das? Energiewahrnehmung von Menschen, ne? Oder würdest du sagen, stimmt das?
Auf jeden Fall. Ich glaube auch, das wäre ja jetzt auch dann so der Bogen zu der Frage gewesen am Ende, dass halt, dass ja eigentlich Tschechow sagt, jeder hat in seiner Natürlichkeit, in seinem Wesen eine gewisse Bewegungsfolge. Also manche sind halt eher so die Fliegenden, die Hopsenden, drückt sich ja auch in der Stimme aus. Mhm. Also im Grunde genommen die gesamte Körperlichkeit ist wiederum gespiegelt durch dieses, wie wir uns bewegen. Und letztlich bezieht sich das ja dann auf ganz unterschiedliche Ebenen. Und das aber auch durch Erziehung, das ja sozusagen abtrainiert werden kann.
Ja, absolut.
Und meine Frage an der Stelle ist, wenn ich jetzt gar nichts mit Schauspiel am Hut habe, wie kann ich für mich erstmal rausfinden, was sozusagen meinem ganz natürlichen Wesen in meiner Bewegung entsprechen würde? Und ob es vielleicht sogar aberzogen wurde auf eine Art und Weise und wie ich es natürlich wiederbekommen kann, wenn es verloren gegangen ist.
Also erstmal ist spannend, also wenn man die 6 Charaktere kennt, erstmal zu gucken in seinem Umfeld, wer ist ein fliegender Charakter, wer ist ein, weil oft sieht man es bei den anderen erstmal deutlicher als bei sich selber. Und dann kann man mal in sich reinhorchen und gucken, wie, also der Fliegende, ne, das ist der immer so ein bisschen tollpatschig ist, goofy ist, der immer zu Dinge vergisst, der eben so über der Erde herumschwebt, ne, so ein schusseliger Professor, ne, der immer irgendwo anders ist, aber nie bei, also auch praktisch ziemlich unbegabte Menschen, dass man guckt, in sich hineinhorcht oder sich selber mal anschaut. Und klar, die Erziehung, also zum Beispiel gibt es einen Charakter, das ist der fließende Charakter. Das sind diese, ne, die immer im Fluss sind, die immer, ne, wie ein großer, also wie eine große, wie eine Fließbewegung eigentlich die ganze Zeit. Und viele Kinder sind fließende Charaktere, ne? die immer auf die Leute zugehen, keine Grenzen kennen, ne? Dich ausfragen, dich aushorchen, so, die unmittelbar sind, ne? Und leidenschaftlich sind. Und das ist etwas, was zum Beispiel, was du jetzt genannt hast, von der also gesellschaftlich oft sagt, es ist zu viel. Jetzt hör mal auf, jetzt benimm dich mal. Man fragt nicht jemanden, warum er eine Glatze hat. Man, ne? Also ne, so die ganzen Moralsachen so in Form. Und die werden oft, also diese fließenden Charaktere, wenn dann so die Erziehung, die Moral, die Gesellschaft so dazukommt, die werden dann manchmal so ein bisschen, manchmal formen die sich so um zu diesem Staccato-Charakter, zu dem...
Aggressiven
auch. Ja, genau, zack, zack, ich will das jetzt, ne, so der, Übrigens auch, ne, oft grenzüberschreitend ist der Staccato-Charakter, so Mütter, die dann immer so, hast du das auch alles an und bist du auch bereit? Und
sie ballt gerade die Fäuste, ja. Also ganz richtig, so dieses und nach vorne raus.
Ja, genau.
So schön den Arm zu nutzen, ja, wie ein Pfeil.
Ja. Ja.
Du hast auch gesagt, das letzte Mal bei dem Fließenden ist es ja auch so, das ist der von einem zum Tausendsten kommt. Also dann, wir sind im Gespräch und dann erzähle ich dir hier von meiner Mülltonne und überhaupt. Und
das nee, das ist der Legato.
Ach, das ist der Legato.
Das war Legato. Das ist der Endlo, ja, ne, der niemals ein Ende findet.
Mhm. Genau, also da, ja, stimmt, der Legato-Charakter, genau, der dann so völlig so, na und überhaupt, und ach, wusstest du, und überhaupt gestern, und ja, ach, gestern ist gar nicht mehr so wichtig, eigentlich geht es schon um morgen.
Genau.
Sehr schön. Aber ja, gut, also das ist natürlich ein super Tipp. Ich werde auf jeden Fall auch all das in die Shownotes schreiben, also dass man einfach mal Chekhov googeln kann. Und auch natürlich den Starlog, dass man einfach mal sehen kann, was der eigentlich für Skulpturen gemacht hat.
Den Barlog. Barlog meinst du, genau, ja? Barlog. Barlog, der kommt, oh Mann, warte mal, aus irgendwo in Brandenburg, aus einem kleinen Ort. Da ist eine Kirche und da ist der Engel, ein Dom, warte mal, Griebenloh. Komme ich drauf. Gucken wir nochmal nach.
Genau, das schauen wir nach.
Habe ich meine Radtour durchgemacht und da ist in der Kirche ein fliegender Engel. Oh. Und der macht genau diese die fliegende Bewegung.
So eine offene.
Ja, ganz toll.
Die letzte Frage zum Thema Schauspiel. Ja. Und zwar ist es so, es gibt ja unendlich unzählige Berufe. Ich hatte vor kurzem erst wieder eine Diskussion darüber mit einem Bekannten aus der Wirtschaft, dass Frauen und Männer immer noch unterschiedlich bezahlt werden. Im Schauspiel ist das ähnlich. Woran liegt das, dass Frauen und Männer immer noch unterschiedlich bezahlt werden?
Ja, Kim, wenn ich darauf eine Antwort hätte. Ich glaube, es kommt natürlich aus den 50er Jahren noch, aus der Zeit, wo die Männer halt gearbeitet haben, die Frau am Herde war, dass man der Meinung war, Männer müssen halt eine Familie ernähren. Und ich meine, in unserer Branche, das ist echt erschütternd. Also das ist also wirklich ein männlicher Schauspieler, der so spielt, wie ich spiele, also in der, ne, also mit der Menge oder so, verdient einfach mal das Doppelte. Das ist einfach, das ist so unfair. Es ist so unfassbar unfair. Ich meine, unsere Gewerkschaft, die BFFS, der Bund für Film- und Fernsehschauspieler, ist da unheimlich dran. Ganz toll. Und ich hoffe, dass es sich jetzt irgendwie bald mal ändert.
Hoffentlich.
Ja.
Wir Frauen werden ja auch immer stärker.
Ja,
wir bauen
unsere
Netzwerke auf. Du bist Mama, dein Sohn heißt Otto, du bist seit 23 Jahren liiert. Und wie lassen sich Kind und der Beruf der Schauspielerin miteinander verbinden?
Gute Frage. Am Anfang ist es total schwer, weil als freie Schauspielerin hast du nicht mal Mutterschutz. Das heißt, du musst eigentlich, also wir hängen total in der Luft, ne? Ist anders, wenn Schauspieler an einem Theater fest engagiert sind, dann haben die Mutterschutz und kommen nach 8 Wochen wieder acht Wochen, ne? Oder ich weiß nicht genau, wie
das sind 8 Wochen, aber 8 Wochen sind ja eigentlich gar nicht.
Also es ist eigentlich gar nicht, aber die haben dann, kriegen dann wirklich die 8 Wochen bezahlt und gehen dann erst wieder in ihren Job. Das ist bei freiberuflichen Schauspielern nicht so. Wir müssen eigentlich gleich, und das Ding ist halt, wenn wir nicht arbeiten, ist die Kasse auch bald wieder leer. Ne? Das heißt, man muss schon gucken, dass man kontinuierlich spielt. Und das heißt, du kannst dir da keine große Pause erlauben. Und am Anfang, wenn man sein Kind stillt, dann muss das auch erstmal mit. Ne? Und dann hatte ich das Glück, dass dann die Regisseure mich trotzdem geholt haben. Und dann immer gesagt haben, ja, Anna, gar kein Problem. Wir machen dann alle 3 Stunden eine Pause und dann stillst du und so. Natürlich hat das nicht einmal geklappt, das ist wirklich, ne, sondern es waren dann meistens 4 Stunden und dann kam ich in meine Umkleide, ne. Oft sind es dann so Wohnwagen, wenn man draußen dreht oder eben irgendwelche Räumlichkeiten, dann kommst du dahin, wo dann dein Babysitter sitzt mit deinem brüllenden Säugling. Ne? Also sprich...
Und man hat dann natürlich auch ein schlechtes Gewissen. Man hat ein
total schlechtes Gewissen. Also ich fand das wirklich am Anfang extrem schwer.
Wie hast du das dann so für dich verändert? Hast du dann einfach mental was verändert oder war es dann einfach so, dass sich das irgendwann eingespielt hat?
Naja, es ändert sich dann natürlich, als bald du es abgestillt hast, das Kind. Ne? Und wenn es dann zu Hause bleiben kann. Mhm. Also dann konnten wir das echt so managen, dass dann mein Mann immer da war und den Kleinen nehmen konnte und ich dann drehen konnte. Das war, ja.
Es hört sich auch so an, als ob du und dein Mann da auch ganz tolle Absprachen haben. War das immer so oder habt ihr das über die Zeit irgendwie etabliert, dass es sich immer so...
Du, das lernt man dann mit dem Kind. Ja, das lernt man. Das ist erst gar nicht so einfach, weil, also auch, muss man jetzt echt mal sagen, für die Männer ist es auch am Anfang echt nicht so einfach, ne, weil das Kind natürlich erstmal total an der Mutter hängt, ne, dadurch, dass du stillst und so. Und echt für die kommt erst eigentlich nach der Stillphase, können die erst eigentlich so ihren wirklichen Kontakt zu dem Kind so aufbauen. Mhm. Also, oder so war es bei uns. Und also bei uns war oft dann so das Thema, der den Kleinen hat, ist irgendwie, der hat irgendwie den Nerv oder der hat irgendwie den Stress am Hals. Mhm. Ja? Und das, da haben wir dann beide irgendwann gesagt, das geht doch nicht. Also weil unser Kind ist ja unsere größte Freude.
Ja.
Also können wir nicht immer so belastet sein damit irgendwie. Wir müssen da wirklich umdenken, weil es ist ja eigentlich das Schönste, was es gibt. Ja, also da mussten wir uns beide so ein bisschen am Schopf ziehen dann mal, ne? Also eben bei diesen Streitigkeiten, wieso? Ich hatte den jetzt irgendwie 3 Wochen, das kannst du mal und so, ne? Also das passiert dann schon.
Mhm. Ich glaube, dass das alle Eltern haben. Und ich habe total süß, eine Freundin von mir hat jetzt Neugeborenes und die hat eine SMS geschrieben, zuckersüß, wo sie halt auch ganz klar sagt, sie war die ersten 3 Wochen komplett an ihren Grenzen und hat sich wirklich gefragt, wie es sein kann, dass andere Mütter sagen, wie wunderschön es ist, ein Kind zu haben, weil sie gesagt hat, ich war kurz davor, mich in die Klapse einzuweisen. Kein Schlaf, die Hormone spielen verrückt
ja.
Und dieses Kind brüllt einfach.
Und du hast einfach eine Verantwortung für jemanden, der sich nicht ausdrücken kann. Das ist ja auch der Punkt, weißt du? Also, und ich glaube... Ach, ihr Frauen da draußen. Ich glaube, meine Theorie, bin sehr gespannt, was ihr da, dazu denkt. Ich glaube, meine Theorie ist, es gibt Frauen, die lieben das, so ein kleines schutzloses Wesen dafür Verantwortung zu übernehmen. Und es gibt Frauen, die belastet das. Und ich gehöre zu denen, die das eher ein bisschen belastet hat. Also ich war froh, als mein Kind sprechen konnte, sich selber selbstständig bewegen konnte, als es mir sagen konnte, was es will, was los ist. Also ab da fand ich das Muttersein einfach wundervoll. Ich meine, überhaupt ist es wundervoll. Aber ja, für mich war diese Babyphase schwer.
Also ich habe ja selber keine Kinder, aber ich könnte es mir vorstellen, also ich habe tatsächlich mein allererstes Interview auch mit einer Mama gemacht, die gerade Neugeborenes hatte, was 3 Monate alt ist.
Interessant, ja.
Und ihr ging es ähnlich. Die hat auch gesagt, so, das ist, es ist wunderschön, aber es ist ein Alter, wo sie nicht so viel mit anfangen kann, weil sie halt einfach merkt, so, sie würde gerne wissen, was los ist, dass das Kind sich aufsetzt und sagt, du Mama... Jetzt das und das. Sich wieder ablegt, dann kannst du ja weiter schlafen oder so. Oder auch brüllen. Dass sie einfach weiß, woran sie ist. Und halt, dass das Kind sich auch bewegen kann. Deshalb, ich kann mir das gut vorstellen. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Könnt es gerne dann kommentieren. Genau. Und du und dein Mann, Johannes, ihr seid beide Künstler. Was gerade in Bezug auf die Kunst gebt ihr eurem Sohn Otto mit auf den Weg?
Also wir beziehen ihn voll mit ein, also er muss alle zu allen Premieren, alle Vernissagen, aber es ist wirklich so krass, der malt nicht, es gibt genau 3 oder 4 Zeichnungen von Otto.
Wow, echt?
So schlimm. Und die haben wir auch eingerahmt an unserer Wand. Ich glaube, also
es ist wahrscheinlich peinlich, wenn jetzt die Freunde kommen, so, ja, keine Ahnung, das hat der Papa gezeichnet in den Anfängen, wo er noch jung war.
Ja, der war immer so verzweifelt, wenn er einen Hund malen wollte und der Hund nicht so aussah wie er, und dann hat er es echt leicht gelassen. Es hat mich total, es hat uns total frustriert. Und das Schauspielen finde das auch nicht so spannend. Also er, er ist irre stolz auf mich. Also das ist total süß. Also ich spiele ja auch bei vielen Kinderfilmen und Jugendfilmen mit. Und es war manchmal so, dass es genau in der Phase, also zum Beispiel Fünf Freunde, erster Teil, Kinofilm, habe ich genau in der Zeit gedreht, wo Otto in diesem Alter war. Ja, ne? Schön, so ja. 10, 11, kannst du dir vorstellen. Also die waren, ne, die ganze Klasse stolz, dass Ottos Mama da dabei ist und so. Und ja, das ist natürlich, ja, und das ist ja bis heute. Also das ist ja total liebevoll und auch mir gegenüber total respektvoll und so. Aber diese, und das Verrückte ist, der ist ja auch auf einer Waldorfschule, also die müssen ja ständig irgendwie auf der Bühne stehen. Der kann das eigentlich total gut. Ja. Aber
hat nicht so Lust drauf.
Nein.
Was kristallisiert sich bei ihm aus? Er wird Wissenschaftler?
Ja, naja, ich glaube, ich glaube irgendwas Geisteswissenschaftliches, ja. Irgendwie spannend, sowas. Ja. Auf jeden Fall.
Und wie ist dein Erziehungsstil? Ist das dann so Richtung Hippie-Mama oder
ja,
Waldorfschule
ja.
oder Schauspiel und so? Oder?
Naja, also Hippie-Mama, wir haben ja vorhin schon über dieses Waldorf-Konzept geredet. Also insofern bin ich wahrscheinlich schon eine Hippie-Mama.
Ja.
Also...
Genau. Frage, was ist eine Hippie-Mama, aber ja.
Ja, naja, also, ne, also ich würde ihn jetzt
entfalte nicht... dich, mein Sohn.
Genau, entfalte dich, mein Sohn. Genau, das ist mein Motto. Also, genau, ich würde jetzt nicht so mit einem Stöckchen dahinter stehen und irgendwie sagen, musst du ein humanistisches Gymnasium, musst du Griechisch lernen und Latein und also so, das finde ich jetzt ja, ne, manche liegen da ja sehr die Priorität, ne, oder dass die dann so ja, durch die Sportarten, die sie machen, irgendwie punkten oder so. Und da ja, habe ich nicht so Ehrgeiz. Also insofern bin ich vielleicht eine Hippie-Mama. Ja.
Schön. Die drei Abschlussfragen, die alle meine Frauen bekommen.
Ja.
Die Frage Nummer 1, was bedeutet Frau sein für dich in einem Satz? Ich weiß, es ist herausfordernd, haben schon einige zu mir gesagt.
Also, Frau sein heißt für mich, jetzt sind wir wieder beim Thema, eigentlich Mutter sein zu können.
Ach, schön.
Mutter sein zu können, eigentlich das größte Geschenk, was wir haben. Und wir können Mutter sein und alles andere auch.
Total schön, stimmt. Und Männer können das, ja.
Männer können das nicht. Haben die Mutter, also in anderer Form, aber diese Liebe, die eine Mutter zu ihrem Kind hat, ist, glaube ich, sehr, ja, das ist sehr, können nur wir Frauen.
Das nimmt ja wahrscheinlich das Zweite auch schon so ein bisschen vorweg, aber drei Dinge, die am Frausein toll sind.
Ja. Unabhängig vom Mama-Sein. Die Freiheit haben, mich stark oder schwach geben zu können. Ne? Also ich muss nicht den Matzen machen.
Du darfst weinen.
Ich darf auch heulen. Genau. und das, ich finde mit Frauen immer Themen.
Mhm.
Oh ja, also ich bin Frauen gegenüber nie verlegen, was die Kommunikation angeht.
Mhm.
Hingegen bei Männern ja. Mhm. Komischerweise. Ich, genau. Bei Männern fällt mir das irgendwie schwerer, so in der Kommunikation anzuknüpfen. Mit Frauen habe ich immer ein Thema. Das ist irgendwie... Ja,
aber es gibt auch manche Männer, die sind einfach irgendwie verschlossen und man kommt gar nicht ran in der Kommunikation. Ja, selbst wenn man es probiert.
Ja.
Und man hat dann so seinen Zauberkasten von irgendwelchen Fragen und zieht sich was aus der Nase und der andere antwortet mit ja.
Ja, genau. Ja.
Und du versuchst sogar schon offene Fragen.
Und es passiert nichts. Also ich meine, gerade auch, ne? Es ist jetzt nicht die Regel, aber ne? So... Ja, und dann das Dritte war, dann nochmal die Liebe zu meinem Kind erfahren zu dürfen.
Ach, schön. Gibt es denn für dich, ich habe Suchtipps.
Buchtipps, ne?
Ja, genau. Gibt es für dich zwei Buchtipps, vielleicht auch aus dem Schauspiel, die du den Frauen da draußen empfehlen
kannst? Ach, zum Schauspiel?
Muss nicht, du kannst auch ganz andere. Das kann auch Karl Marx sein.
Einfach nur der zweite. Ist so witzig, weil ich hab total spontan die Frage beantwortet. Und ich habe dann im Nachhinein bemerkt, das sind zwei Bücher, wo die Frauen eine total wichtige Rolle spielen.
Oh, schön.
Also das eine ist von Ninon Hartischvili. Ich buchstabe Atishvili. Und das heißt das achte Leben.
Das achte Leben.
Das achte
ich
Leben.
Ich werde das googeln und unten dann reinschreiben.
Ja, genau. Das ist, eine Familiensaga über 6 Generationen in Georgien. Und erzählt von Liebe und Hass, Aufstieg und Fall des Kommunismus. Mhm. Also wie der Kommunismus in das Leben der Menschen eindringt, was der da für eine Rolle spielt. Und im Mittelpunkt steht ein Geheimrezept für Kakao, das nur die Frauen kennen.
Oh, oh schön. Sehr schönes Buch.
Ja, das ist fantastisch. Das ist wirklich ein absoluter Knaller, wirklich.
Und das Zweite?
Und das Zweite ist echt Wahnsinn. Und ich hatte es wirklich spontan. Ich habe nicht auf das Thema Frauen. Ne? Das Zweite ist von Jeffrey Eugenides und heißt Middlesex.
Middlesex?
Middlesex.
Also,
Middlesex, also so geschrieben wie die... Wie die Gegend in England.
Mhm. Ich dachte an Sex gerade.
Es spielt auch eine Riesenrolle. Spielt auch eine Riesenrolle.
Gut.
Und zwar, da steht im Mittelpunkt ein Mädchen, das heißt Kalliope. Mhm. Und Kalliope ist als Hermaphrodit geboren. Und das Tolle an dem Buch ist, es geht sehr sensibel damit mit diesem Thema um. Also sie wächst auf wie ein ganz angepasstes Mädchen und in der Pubertät merkt sie dann, nachdem sie mal was hatte mit dem Jungen, dass sie eigentlich in die Schwester von dem Jungen total verliebt ist und dann lebt sie auch diese lesbische Beziehung und dann im Laufe des ganzen Buches sieht sie einmal in ihre Akte, also sie will sich dann umoperieren lassen als Frau, sieht in ihre Akte, Krankenakte und sieht, dass sie dass sie biologisch eigentlich ein Mann ist. Also sie hat, Hermaphroditen haben ja beides, ne? Ja. Also auch beide Geschlechtsteile. Dann entschließt sie sich, Mann zu sein und als Kall durch die Welt zu gehen. Mhm. Und tut das auch. Und das Tolle an dem Buch ist für mich, die Frage in dem Buch, ist der Mensch stärker durch die Gene oder durch die Erziehung geprägt? Also das ist jetzt auch wieder dieses, was wir vorhin hatten mit den Characters, ne? Dass man, der Erziehung nach ist Karl ein Mädchen und bleibt das eigentlich auch ihr Leben lang und wird auch als solches von der Familie wahrgenommen, obwohl sie später ein Mann ist, ne? Und ich hatte noch so einen schönen Satz, warte mal, den möchte ich noch sagen.
Ja, gerne.
Ja, das ist überhaupt das Allerschönste an diesem Buch, dass trotz der biologischen Änderung bleibt er sie, also jedoch ein Mensch. Und lernt seine Identität als er sie kennen und lieben und lebt dann eigentlich und merkt, dass er ein Hermaphrodit ist und dass das als solches auch gut ist. Und schön. Ja, tolle, ist echt ein ganz tolles Buch.
Also bin ich gespannt, liebe Frauen.
Ja.
Diese beiden Bücher, Die Acht Leben und Middlesex, ich werde sie unten reinschreiben, auf jeden Fall in die Shownotes. Und an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank, Anna. Das hat mich echt gefreut.
Ja.
Und gibt es noch was du abschließend sagen möchtest? Irgendwas? Was du auf der Zunge
nö. Schön. Ja, also tschüss und macht's gut. Ich freue mich, dass es uns Frauen gibt.
Ja. Oh, schön, ja. Danke.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Ich hoffe, dass dir der Podcast, die Folge gefallen hat. Wenn du mehr erfahren möchtest, dann unter www.kimjasmin.com/podcast. In den Shownotes findest du alle weiteren Informationen. Ich freue mich aufs nächste Mal und wünsche dir einen wunderschönen Tag.